SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Der Ostermarsch 2014, das ist die Musik zu unserem April-Thema.
Findet Christine Werner.
Klar, Wolfram Wessels. Heute marschieren und protestieren wir.
Spur 1.
Ostermarsch war das Thema auf dokublog.de. Los geht's.
Okay, Leute, wir können ja mal ein bisschen was üben, damit hier schon die richtige Stimmung aufkommt und nicht, dass wir das hier alles für einen Spaziergang halten.
Auf Spur 2 gibt es unseren Radioblog zum Hören, diesmal von Annik Rubens. Wir marschieren zu
Spur 3
und fragen Jochen Meißner, ob es im Hörspiel noch Innovationen gibt. Weiter zu
Spur 4.
Dort kümmern wir uns heute um vergessene Nachrichten. Und schließlich stellen wir auf
Spur 5
einen bloggenden Feature-Autor vor.
Die Marschmusik hat übrigens Andrea Rothenburg auf den Doku-Blog gestellt.
Spur 1. Doku-Blog.
Und Josef Maria Schäfers hat sein Mikrofon bei der Textprobe von Demonstranten mitlaufen lassen.
Ostermarsch. Masters Chor.
Können wir ja schon mal testen. Ihr habt den Slogan eben gehört, den die Sambas angestimmt haben. Wir probieren das jetzt auch mal. Also der Spruch heißt, Banken in Nöten, euch gehen die Kröten flöten. Und da suchen wir uns jetzt einen schönen Rhythmus zu und dann probieren wir das mal. Banken in Nöten, euch gehen die Kröten flöten. Banken in Nöten, euch gehen die Kröten flöten. Banken in Nöten,
euch gehen die Kröten flöten.
Banken in Nöten!
Euch gehen die Kröten flöten!
Banken in Nöten!
Na, da ist noch Luft nach oben.
Spur 2. Nachgedacht.
Radiobloggerin. Orlando. Gib Gier. Grabe Gold in Rio.
Was können Podcasts, was das Radio nicht kann? Wie findet man die spannenden Sachen im Netz? Und warum diskutieren immer alle über Ausspielwege? Es kommt doch auf was ganz anderes an, sagt Annik Rubens. Sie war in den letzten Wochen unsere Radiobloggerin.
Annik Rubens heißt eigentlich Larissa Vasilian und arbeitet als freie Journalistin in München. Bekannt wurde sie mit ihrem Podcast Schlaflos in München, einem der ersten deutschen Podcasts. Nach über 650 Folgen gibt es ihn noch immer, wenn auch sehr unregelmäßig. Ansonsten twittert sie für den Bayerischen Rundfunk, betreut Facebook-Seiten und schreibt Bücher über das Social Web.
21. März. Alles Gute zum 10. Geburtstag. Podcasting. Ach, was war das für ein Gefühl damals. Aus dem eigenen Wohnzimmer in ein Mikrofon sprechen und sicher sein, dass Menschen von Sibirien bis Hawaii einen hören können. Ohne Ü-Wagen vor der Tür, ohne Radiolizenz. Das fühlte sich schon ein wenig an wie Piratenradio.
Oh.
Und es war wahnsinnig aufregend. Podcasts sind Audio- oder Videosendungen in Serie, die über das Internet heruntergeladen werden können. Podcasting war vor Facebook, vor Twitter, vor YouTube. Und wer weiß, was daraus geworden wäre, wenn diese Netzwerke nicht aus dem Boden geschossen wären. 1. April. Podcast killed the radio star? Verdrängt das Internet die gedruckte Zeitung? Lesen wir durch Kindle und Co. keine echten Bücher mehr? Zerstört das Podcasting das klassische Radio? Ganz klar, nein. Was aber wirklich endlich aufhören sollte, ist die ständige Diskussion darüber. Welches Medium ist das Beste? Lieber gedruckt oder online? Lieber runtergeladen oder über Antenne? Dabei ist das doch eigentlich Schnuppe. Anstatt sich ständig über Ausspielwege zu echauffieren und Untergänge heraufzubeschwören, sollten die wirklich wichtigen Dinge mehr in den Vordergrund rücken. Die Inhalte. Podcasting ist in erster Linie eine Verbreitungsmöglichkeit. Genauer, eine sehr günstige Verbreitungsmöglichkeit. Und derer kann sich jeder bedienen. Die Rundfunkanstalten, Firmen, aber auch Privatleute. Und die machen dem Radio keine Konkurrenz. Sie bedienen aber eine wichtige und schöne Nische. Und sie sind das, was Radio früher mal war. Authentisch, mutig, entdeckerfreudig. Privates Podcasting erinnert an Moderatoren, die ungeschliffen waren und die Musik spielten, die ihnen gefiel, nicht immer dem Publikum. Heute sind viele Radioprogramme optimiert und blankpoliert und haben dadurch ihren Charme verloren. Vielleicht ist es das, was Radiomacher wieder von den Podcastern lernen können. Sympathisch sein und sich auf ihre Wurzeln besinnen. Ansonsten aber werden beide Seiten sicherlich in den kommenden Jahren friedlich nebeneinander leben. 4. April. Wenn ich nur 4 Ohren hätte. Podcasting hat vor allem ein immenses Problem. Man kommt mit dem Hören nicht hinterher. Regelmäßig schaue ich in meine Musikverwaltung und bekomme einen Schreck, wenn da steht 89 ungehörte Podcasts. Das entspricht 2,2 Tagen Hörvergnügen. Was es da alles gibt, was so wichtig ist? Wo fange ich nur an? Am besten bei meinem Gastgeber hier, dem SWR. Da höre ich alle Folgen des Talks SWR 1 Leute und von Wie war der Tag, Liebling mit Anke Engelke. Dazu ausgewählte Beiträge von SWR 2 Wissen. Ähnlich ist es mit den anderen öffentlich-rechtlichen Programmen, mit Ditsche und dem WDR Mondtalk. Natürlich auch viel Bayern 2, ich wohne ja in München. Was noch? Die Privaten natürlich. Privatpersonen, die Podcasts machen. Alexandra Tobor, die in trockenen Büchern Sachbücher zusammenfasst, oder die Mikrodilettanten, drei Männer, die über Gott und die Welt sprechen. Und dann sind da noch die Internationalen. Am Freitag höre ich zum Beispiel immer den besten Filmkritiker der Welt, Mark Kermode von BBC Five Live. Podcasts holen mir die Welt ins Haus. Wie könnte man ohne diese Bandbreite an Inhalten weiterleben? Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. 8. April. Der Podcast-Dschungel. Finden kann man neuen Hörstoff natürlich bei podcast.de, podster.de oder bei iTunes. Ich habe selber eine winzige Seite eingerichtet, 99podcasts.de, auf der ich meine Lieblinge zusammenfasse. Beim Podcasting funktionieren andere Varianten aber besser. Die Mundpropaganda und sich an den Podcastern selbst entlang hangeln. Ein Beispiel. Ich habe früher den selbsternannten Podcasting-König Tim Pritlove gehört. Der fing dann irgendwann an, eine Sendung mit Holger Klein zu machen und der liebe Holgi machte dann irgendwann seine eigene Sendung. Auch da reingehört und auf Nicolas Seemack gestoßen, der wiederum Teil der Mikrodilettanten ist und so weiter und so weiter. Schön ist, dass durch das Podcasting das Hören wieder in den Vordergrund rückt, trotz der ganzen Videopodcasts und YouTube und so weiter. Wir lieben das Hören. Ihr auch?
Ich fordere mehr Zeit für mich.
Spur 1. Doku-Blog.
Von Westen nach Ostern hat Christian Klaus sein Feature genannt. Er schreibt auf dem Doku-Blog dazu.
Der Protagonist dieses Hörstücks trägt seine inneren Bedürfnisse und Ärgernisse still mit sich herum. Der Heimweg vom Westen in den östlichen Teil der Stadt gerät zu einer Art inneren Protestmarsch. Da es früher Morgen ist und niemand seinen Weg kreuzt, beginnt er vor sich hin zu flüstern, was er auf dem Herzen hat. Ein stiller, friedlicher Protestmarsch, ganz allein. Bald ist er zu Hause. Ostern steht vor der Tür.
Ostern. Sorten, Rosten.
Spur 3. Ausblick.
Podcaster machen Radio, wie es früher einmal war. Authentisch, mutig, entdeckerfreudig. Heute sind viele Programme optimiert und blank poliert. Das hat Annik Rubens auf dem Radioblog geschrieben und ich frage unseren nächsten Blogger, was er davon hält. Jochen Meissner ist Juryvorsitzender des Berliner Hörspielfestivals, Autor und Kritiker. Im Internet betreibt er die Seite hörspielkritik.de. Herr Meissner, sehen Sie das denn auch so?
Ja, im Prinzip hat sie natürlich recht. Es gibt immer Tendenzen, das Radio gefälliger zu machen, glatter zu machen, zu einem Begleitmedium herabzuwürdigen. Aber nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland ja den Vorteil durch das föderalistische System, dass wir eine reiche Radioszene haben wie sonst nirgendwo in Europa. Und ob das früher immer alles so viel besser war, ist dann natürlich auch eine Frage, ob das nicht eine Romantisierung ist.
Sie haben auf Ihrer Seite einen Rückblick auf das Hörspieljahr 2013. Wie war denn das Hörspieljahr 2013? Wie authentisch, mutig und entdeckerfreudig ist denn heute das Hörspiel im Vergleich zu früher?
Es gibt natürlich üblichen konventionellen Stücke, die gern genommenen Literaturbearbeitungen. Das klassische erzählende Dialogstück, das war, was die ARD zum Hörspiel des Monats vermehrt eingereicht hat. Aber es gibt natürlich auch immer noch eine Vielzahl von Stücken, die medienadäquater mit dem Radio umgehen.
Sie schreiben auf Ihrer Internetseite auch, das Hörspiel sei schon immer Motor der Innovation des Radios gewesen. Sie als Hörspielkritiker beschäftigen sich natürlich sehr stark mit dem Hörspiel. Wenn Sie jetzt mal auf andere Programme auch gucken, sind die heute nicht alle so zielgruppendefiniert, dass es da eigentlich sowas wie eine Innovation für alle überhaupt nicht mehr gibt?
Ja, schwierige Frage. Also es gibt so eine Tendenz, die heißt immer vom Hörer her denken oder auch jünger werden, weil angeblich die öffentlich-rechtlichen Programme ja alle von zu alten Leuten gehört werden müssen. Das finde ich sehr unspezifisch. Also zunächst mal weiß man eigentlich nicht, wer dieser Hörer eigentlich ist. Also wenn man sich die Fragen dieser Media-Analyse ansieht, da geht es eigentlich darum, die Preise für Werbekunden festzulegen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk läuft da nur unter ferner Liefen. Also diese Fiktion des Hörers finde ich schon mal für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht wirklich angemessen.
Anfang des Monats erschien auch in der Zeitschrift Cicero ein Artikel und darin fordert der Autor, das Radio braucht endlich eine Lobby. Er sagt, die Radiomacher verteidigen es nicht mehr. Jetzt kann man ja vorteilhaft sagen, Radiomacher sind sehr bescheidene Menschen. Oder muss man vielleicht sagen, die Radiomacher haben ihr Medium aufgegeben?
Ich kenne sehr viele Macher, das sind Autoren, Dramaturgen, Redakteure, die sehr engagiert für ihr Medium kämpfen und sich wirklich bemühen, das Beste aus dem Medium zu machen, was geht. Das Problem ist aber auch, glaube ich, eines des Selbstbewusstseins. Also das Radio muss einfach selbstbewusster auftreten und auch wirklich auf seine Qualitäten verweisen. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass das Ganze ein eher organisationssoziologisches Problem ist, dann sieht man, dass die meisten Rundfunkanstalten ja nicht nur Radio machen, sondern auch Fernsehen. Und in einer Transparenzoffensive hat der NDR-Intendant ja mal die Minutenpreise für den Tatort genannt und es stellte sich raus, oh Wunder, eine Minute Tatort kostet etwa so viel wie eine Stunde Hörspiel. Da sieht man mal, wie billig Radio eigentlich ist und das mag organisationssoziologisch auch dazu führen, dass es in den Häusern nicht den Stellenwert hat, den es eigentlich haben sollte. Insofern glaube ich nicht, dass die Macher das für Radio aufgegeben haben, sondern dass es halt zu wenig Selbstbewusstsein in den Häusern gibt vom Radio.
Eine klare Aufforderung für mehr Selbstbewusstsein. Jochen Meißner, wir sind gespannt auf Ihre Beiträge im Radioblog. Und am Dienstag um 22.03 Uhr gibt es in SWR 2 auch ein Feature von Jochen Meißner. Das Auge liest mit über Schrift und Schriften, heißt es.
Spur 1. Doku-Blog.
Recht, die Macht der Banken- und Finanzwelt. Recht, die Macht der Banken- und Finanzwelt. Die Macht
der Banken- und Finanzwelt.
Recht, die Macht der Banken- und Finanzwelt. Recht, die Macht.
Recht, die Macht. Okay, das geht ein bisschen enthusiastischer. Wir probieren das noch ein paar Meter tiefer mal. Vielleicht liegt es an den Höhenmetern.
Spur 4. Rückblick.
Meldungen. Egelnmund.
Hören Sie mich? Natürlich hören Sie mich. Schließlich haben Sie das Radio nicht eingeschaltet, um die Stille zu genießen. Letztes Jahr haben wir an dieser Stelle die Sau des Monats seziert. Das jeweils lauteste Schwein geschlachtet, das gerade durchs mediale Dorf getrieben wurde. Künftig wollen wir das Gegenteil tun. Leise Töne anschlagen mit der Reihe, was sonst noch geschah. Uns eine Meldung anschauen, die irgendwie untergegangen ist, die kleine Geschichte, die Großes erzählt hätte, wäre sie nur wahrgenommen worden. Zum Beispiel diese Meldung aus Kassel, dass der Gedenkstein für die Mordopfer des NSU, des nationalsozialistischen Untergrunds, in der Nacht zum letzten Montag geschändet wurde, schon zum zweiten Mal. Mit einer bitumenartigen Substanz, wie die örtliche Polizei meldet. Wenige Stunden nach einer Gedenkfeier für den Kasseler Bürger Halit Yozgat. Er war 21, als er am 6. April 2006 mit zwei Schüssen getötet wurde, in seinem neu eröffneten Internetcafé. Sein Vater Ismail hatte sich im Prozess gegen Beate Zschäpe am 1. Oktober 2013 direkt vor die Angeklagte gelegt, um ihr zu zeigen, wie das aussah. Der NSU soll ein Trio gewesen sein. Wir wissen, zwei sind tot, die dritte steht in München vor Gericht. Das Entsetzen der Republik war groß über diese Neonazi-Killer, die sich von ihrem anstrengenden Alltag des Bankraubens und Mordens schön spießig auf einem Campingplatz an der Ostsee erholten. So nette junge Leute. Und über unsere sogenannten Sicherheitsbehörden, die den Tätern über Jahre nicht auf die Schliche kamen, deren Spur sogar verwischten. Warum, könnten wir uns fragen, ist nicht einmal ein Gedenkstein für die Opfer sicher? Was gärt da noch in diesem Untergrund? Wer schmiert Teer auf Steine? Zum Beispiel. Zunächst aber das Warum. Das dürfen Sie als gebildeter, kosmopolitischer, rundum reflektierter Kulturradiohörer mit Fug und Recht erwarten. Weil wir hier ja immer auch über das Wesen und Unwesen der Nachricht an sich reflektieren. Was ist wichtig? Was wird wichtig gemacht? Was fliegt unterm Radar durch? Oder anders gefragt, wie viele Ebola-Tote muss Guinea aufbringen, um es mit dem Schlagzeilengewicht von Heidi Klums neuem Lover aufzunehmen? Wie heftig muss die Flut auf den Solomonen ausfallen, um bedeutungstechnisch mit der Überschwemmung auf der A7 gleichzuziehen? Die Welt zerfällt, was unser Wissen angeht, in zwei Teile. In jenen der Typen, Themen und Regionen, die notorisch overreported sind, im Rampenlicht stehen, Fußball und die Oscar-Nacht, Angela Merkel, all die Showstars, die Bestseller-Autoren, die Stardirigenten, die News aus den USA oder dem Nahen Osten, immer eine Schlagzeile wert. Und jenes weite Weltgebiet, das völlig underreported ist, die riesigen weißen Flecken auf unserer ganz persönlichen Wissenslandkarte, die schwarzen Löcher in unserem Kopf. Albanien und Suriname, Brunei und Burundi. Oder auch das Schicksal der vermeintlich ganz normalen Leute nebenan. In Bad Sülze und Ziegenrück, in Walsrode und Walbertsweiler. Was wissen wir schon? Früher, als noch alle vom Papier lasen, hieß es, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Heute, im Takt der Tweets, ist das Vergessen oft binnen Sekunden erledigt. Weil immer sofort etwas noch Neueres kommt, was nach zwei Atemzügen wieder alt ist. Wir nehmen wahr, was uns nah ist, sehen nur die, die wir zu kennen glauben, die wachsende Zahl der Promis, dieser Ersatzverwandten, auf die wir unsere Sehnsüchte und Abneigung projizieren. Was interessiert uns? Wir registrieren, sagen die Wahrnehmungsforscher, was uns kurios erscheint, dramatisch, niedlich, erotisch, überraschend. Überraschend? Nun ja. Solange es nicht das Grundgerüst unserer Vorurteile ins Wanken bringt. Die Tagesschau vergessen wir schon, während wir sie sehen. Wer war letzten Sonntag bei Jauch? Dabei kann man heute alles erfahren, wenn man nur will und die Zeit hat und Internet und ein paar Sprachen spricht. Was bewegt uns wirklich? Was wälzt unsere Wahrnehmung um? Das persönlich Erlebte, manchmal ein aufrüttelnder Text, auch Kriege und Katastrophen, sofern wir von ihnen erfahren. Der Tsunami plus Gau in Fukushima, das Gemetzel in Syrien, aber bitte nicht zu lange und nicht zu kompliziert. Was geschieht gerade im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik? Wie geht es eigentlich den Griechen? Oh je, das ist Stoff für Experten. Was sonst noch geschah, soll immer ein kleines Licht anzünden, einen kurzen Ping im großen Rauschen setzen, weil wir eigentlich kaum etwas wissen.
Spur 1. Doku-Blog.
Die Ostermarschbewegung hat ihren Ursprung in den 50er Jahren in Großbritannien. In Deutschland war der erste Ostermarsch 1960. Er richtete sich gegen die atomare Aufrüstung. Seitdem marschiert die Friedensbewegung jedes Jahr um die Osterfeiertage für die dringlichsten friedenspolitischen Forderungen.
Schreibt Andrea Rothenburg zu ihrem Feature. Es heißt, manche suchen Ostereier, andere den Frieden.
Frieden schaffen ohne Waffen.
Für eine Welt ohne Krieg und Militarismus.
Verantwortung heißt Frieden.
Gib Krieg keine Chance.
Gegen Atomanlagen und Atomwaffen.
Krieg löst keine Probleme, die Waffen nieder.
Wir sagen Nein zu Auslandseinsätzen.
Marschieren, reimen, rasch.
Nie wieder Krieg, nie wieder Nationalismus.
Sagt Nein zu Krieg.
Für eine atombombenfreie Welt, stoppt das Bombengeschäft.
Krieg, den Krieg.
Spur 5. Ausblick.
Helgoland. Na, Held? Log Holde lang?
Aber nochmal auf die Sicherheit zurückzukommen. Es gab ja trotzdem auch Taucher, die regelmäßig die Helgoland unter Wasser untersucht haben und da nicht beispielsweise auch Minen angebracht werden.
Das waren verständliche Vorsichtsmaßnahmen.
Jan Schilling ist Feature-Autor und arbeitet an einem neuen Feature. Auf dem Doku-Blog berichtet er über seine Recherchen. Er ist gerade viel unterwegs. Letzte Woche habe ich ihn aber doch zu Hause erreicht.
Schilling?
Jan Schilling, ich erreiche Sie in Leipzig. Sie waren aber die letzten Tage viel unterwegs. Wo waren Sie denn genau?
Zuerst war ich in Lübeck, dann bin ich nach Hamburg gefahren und zum Schluss nochmal nach Cuxhaven.
Also alles oben im Norden an der Küste. Und in dem Feature, da geht es auch um ein Schiff mit dem Namen Helgoland. Was ist das für ein Schiff?
Die Helgoland ist ein Hospitalschiff. Und zwar wurde die 1966 nach Vietnam geschickt, ins Kriegsgebiet, zuerst nach Saigon und dann nach Da Nang, weil dort mehr Kämpfe waren. Also es ist folgendermaßen passiert, der amerikanische Präsident hat den deutschen Bundeskanzler Erhard aufgefordert, sich doch an den Kriegshandlungen in Vietnam zu beteiligen. Das war natürlich 25 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht wirklich möglich und so kam Erhard auf den Clou, einfach ein Hospitalschiff zu senden, um keine Soldaten schicken zu müssen.
Sie waren jetzt unterwegs in Lübeck, in Cuxhaven, haben Sie gesagt. Mit wem haben Sie dort dann jetzt gesprochen über dieses Schiff?
Ich habe mich vor allem mit dem medizinischen Personal unterhalten. Das waren einmal Krankenschwestern, Pfleger und ein Arzt war auch dabei, Herr Dr. Müchler, und sogar ein Schiffskoch. Das war in Cuxhaven dann noch.
Aus dem Vietnamkrieg, da kennt man ja schreckliche Bilder. Menschen, vor allem auch Kinder, die von Napalmbomben verbrannt wurden. Haben Ihnen denn die Ärzte und Krankenschwestern darüber was erzählt?
Also sie haben schon erzählt, dass immer wieder schwer verletzte Kinder auch an Bord kamen. Und teilweise haben sie erzählt von Kindern, die vermutlich auf der Straße irgendeine Cola-Dose angefasst haben, in der ein Sprengsatz war. Das heißt, die waren dann durchsiebt von Splittern. Und das war schon auch die grausame Seite des Krieges, die sie mir da berichtet haben. Aber ich dachte ja, dass das eine unheimliche Belastung war für die Schwestern und Ärzte. Aber ich musste da meine These etwas revidieren, weil es für die doch eine Art Job war. Sie haben in Deutschland eine Ausbildung zum Arzt, zum Krankenpfleger, zur Schwester gemacht. Und dass sie da natürlich Verletzungen durch Unfälle etc. auch schon kannten.
Sie berichten über diese spannende Arbeit ja auch bei uns auf dem Doku-Blog. Verändert das denn jetzt die Arbeit an dem Feature, wenn Sie Zwischenschritte quasi veröffentlichen?
Ich denke nicht, dass das meine Arbeit verändert, weil ich ja diese Zwischenschritte sowieso gehe. Eigentlich erhoffe ich mir sogar ein bisschen, dass dadurch vielleicht vieles klarer wird. Der Doku-Blog ist ja auch interaktiv angelegt, also es können Leute auch kommentieren beispielsweise. Und wer weiß, vielleicht kommen da sogar neue Impulse für mich.
Dann werden wir das alle gespannt auf dem Doku-Blog beobachten. Jan Schilling, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Spur 1. Doku-Blog.
Wir fangen mit dem Refrain an. Das heißt, Atomkraft hat jetzt ausgedient. Schon viel zu lang und viel zu viel hat die Natur und Mensch bedroht.
Protestsong. Peng. Ross tot.
Atomkraft hat jetzt ausgedient. Schon viel zu lang und viel zu viel hat die Natur und Mensch bedroht. Wir schalten ab und zwar sofort.
Das ging gut, ne?
Hier hinter uns, vor euch, hinter mir, Block 1 AKW Neckar-Westheim, seit 3 Jahren im März jetzt abgeschaltet, seit Fukushima.
Ну, не уделяйте вопросу, просто знаете, был даже в немецкой серьезной газете, я не знаю, сколько если из Deutsche Zeitung там был.
Passend zum O-Ton, den Josef Maria Schäfers auf den Doku-Blog gestellt hat, ein Hörtipp für ein SWR2-Feature. Zwei Autorinnen, Laura Döing und Olga Kapustina, haben sich auf einen beschwerlichen Rechercheweg gemacht. Sie sind nach Russland gefahren, denn sie wollten wissen, ob deutscher Atommüll in Russland entsorgt werden sollte oder soll. Olga Kapustina, die Stichworte deutscher Atommüll, Entsorgung und Russland, das klingt nach schwierigen Recherchen. Wie schwer war es denn, an Interviewpartner zu kommen?
Es war in der Tat eine schwierige, eine lange Recherche, die hat mehr als ein Jahr lang gedauert. Und der Ausgangspunkt war ein Zeitungsartikel in der Süddeutschen vom Februar 2013. Da wurde berichtet über die Pläne von NBW, deutschen Atommüll in Russland zu entsorgen. Da sind wir auf das Thema aufmerksam geworden. Und dann haben wir wenige Tage darauf, wie der Zufall es wollte, eine russische Aktivistin in Deutschland getroffen. Die war gekommen, um zu erzählen, dass in ihrer Heimatstadt Angarsk in Sibirien am Baikalsee deutscher Atommüll lagert und dass sie nicht wissen, in welchem Zustand das ist und dass sie sich Sorgen machen. Dann hatten wir auch einen Lobbyisten in Moskau getroffen, einen bekannten Lobbyisten Andrei Bykov, der im Rechtsstreit mit NBW ist. Sie haben uns dann Hinweise gegeben und so sind wir dann mit diesen Hinweisen zurück nach Deutschland gekommen und haben dann die Unternehmen damit auch konfrontiert und gefragt.
Sie haben ja in Deutschland und in Russland recherchiert, Sie haben es gerade schon erzählt. War es denn in irgendeinem Land schwieriger? War eine Seite verschlossener?
In Deutschland ist es ja eher so, dass man generell vorsichtig ist, wenn es um Atommüll geht, weil jetzt Atomausstieg beschlossene Sache ist, weil generell so die Bevölkerung eher gegen die Kernkraft ist jetzt in Deutschland. In Russland ist es ganz anders. Da setzt man auf die Atomkraft und da ist dieses Unternehmen Rosatom, das ist so eine Atombehörde und ein Unternehmen gleichzeitig, die für die ganze Atombranche zuständig ist, ist ziemlich mächtig, bekommt viele Subventionen von dem Staat und sie wollen dann auch nicht so gerne kritische Fragen hören oder da steht zum Beispiel auch auf der Homepage von Rosatom, dass sie ihre Aufgabe so sehen, die Kommunikationsabteilung, die Propaganda für die Vorteile der Atomkraft zu machen. Und da sind die deutschen Journalisten mit ihren kritischen Fragen nicht so gern gesehen.
Eine spannende Recherche also, aus den Augen, aus dem Sinn, deutscher Atommüll in Russland. So heißt das Feature von Laura Döing und Olga Kapustina. Es läuft am 30. April um 22.05 Uhr hier in SWR 2.
Cut. Schnitt. Schnitt, Cut.
I learned about Zen Buddhism, Confucianism, Sufis, early Christianity.
Ein Ausschnitt ist das aus einem Hörstück von Jan Jelinek, das am 6. Mai läuft. Schön sphärisch geht es dazu, man sieht sich schon im All fliegen. Das Stück aber heißt Das Scheitern der bemannten Raumfahrt. Warum scheitert bei Ihnen die Raumfahrt, Jan Jelinek?
Ja, in erster Linie geht es ja nicht um die bemannte Raumfahrt, sondern um Biosphere 2. Das war ein wissenschaftliches Projekt, das hier auf der Erde stattgefunden hat, allerdings abgeschlossen von der Erdatmosphäre, deswegen vergleichbar eben mit Projekten im All. Scheitern deswegen, weil wenn man sich Tagebuchaufzeichnungen von diversen Kosmonauten und Astronauten durchschaut, man immer zu dem Schluss kommt, dass auf sozialer Ebene nach einem mehrmonatigen oder sogar mehrjährigen Aufenthalt die Interaktion zwischen den Insassen überhaupt nicht mehr funktionierte. Und das war das Grundthema dieses Hörstücks.
Und wie haben Sie das Ganze weiter akustisch umgesetzt?
Also es gibt ja drei Sprecher und alle drei Sprecher, die wollte ich in ein ähnliches Szenario versetzen, wie eben die Insassen der Biosphere 2 auch. Das heißt, dass die Sprecher genauso wie in einem zirkulären Ökosystem ihr eigenes Gesprochenes, ihre eigenen Worte bearbeitet und verfremdet wiederhören, während sie sprechen.
Also die haben quasi so ständig ein Echo auf dem Ohr?
Vereinfacht gesagt, ja. Ich habe dafür extra ein Computerprogramm schreiben lassen, das die Stimme verändert in Sinustöne, Harmoniefolgen und das alles mehr oder weniger durch Zufall. Das heißt, die Sprecher werden konfrontiert mit dem Resultat und werden natürlich auch irritiert während des Sprechens.
Was hatte das für eine Folge? Also was haben Sie da beobachten können?
Zwei Sprecher sind spielerisch darauf eingegangen. Man merkt das dann beim Sprechen, dass das Sprechen sich eben verändert, verlangsamt oder eben auch, man könnte sagen, virtuoser wird, spielerischer. Es gab aber auch einen Sprecher, der mehr oder weniger gut weiter seinen Text sprechen konnte. Also der eine hat sich mehr, der andere weniger davon beeinflussen lassen.
Das Scheitern der bemannten Raumfahrt, ein Hörstück von Jan Jelinek, am 6. Mai um 23.03 Uhr. Und das war die April-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Mitmarschiert sind Andreas Bernhard, Christian Klaus, Isabel Döme, Jan Jelinek, Olga Kapustina, Jochen Meissner, Karl-Rudolf Menke, Andrea Rothenburg, Annik Rubens, Josef Maria Schäfers, Jan Schilling, Tom Schimek, Wolfram Wessels und Christine Werner. Im Mai geht es um Allergien und alles, was allergisch macht. Pollen, Gräser, zu viel Arbeit, die Verwandtschaft und, und. Wir sind gespannt, was da auf dokublog.de landet. Und im Radioblog schreibt ab jetzt Jochen Meissner.